Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. An einem Tag, an dem wir erst einmal unsere dicken Glückwünsche nach Leverkusen schicken, das erste Mal deutscher Meister, mehr als verdient, Chapeau von uns. Und vom Ruhm kommen wir dann aber auch schnell zu dem, was wir gestern von einer ausgedünnten Werder-Truppe auf dem Feld gesehen haben. Wir analysieren das Bremer Spiel, müssen das Wort Abstiegskampf in den Mund nehmen und schauen auf die Personalsituation. Einem Spieler werden wir uns ganz besonders heute widmen, der in seinem Leben wohl kein Busfahrer mehr wird, Naby Keita. Viel Feedback und Frust kam von euch. Ihr könnt ja mitmachen, geht per WhatsApp, schickt eure Fragen, Kommentare an die 0160 9821 3x die 8 und die 4 und wir greifen das Ganze dann auszugsweise auf. So, rein geht's in diesen Podcast mit meinem Deichstuben-Kollegen Daniel Koteus, der gestern Zeitzeuge einer Premiere in Leverkusen war. Daniel, ich habe mich gestern ja gefragt, ob das Rheinland dich jemals wieder ausspucken wird. Wie lange habt ihr gebraucht, um rauszukommen aus der neuen Meisterstadt? Vom Stadion zur Autobahn ist es ja eigentlich nur ein Katzensprung, oder?
Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kurzes Stück, aber moin erstmal.
Ja, moin.
Natürlich auch zurück. Nee, ist wirklich nicht weit, kurze Strecke, aber natürlich hat das ewig gedauert. Also alleine erstmal, bis du aus dem Stadion raus am Auto warst, also rot-schwarzer Freudentaumel überall. Sehr, sehr angenehmer Freudentaumel, muss man sagen. Das war einfach pure Emotion, pure Erleichterung auch, dieses Vizekusen-Ding nach etlichen Jahren los zu sein. Und ja, wir haben ein bisschen mehr Zeit auf dem Rückweg gebraucht, aber die Werder-Niederlage, reden wir gleich drüber, die mal beiseite geschoben, haben es natürlich auch dieser Stadt, diesem Verein und vor allem dieser Mannschaft gegönnt, denn was die in dieser Saison an Fußball abgerissen haben und auch weiterhin tun, das ist ja einfach aller Ehren wert.
Aller Ehren wert, Gönnung pur von unserer Seite und ich habe mich so gefreut, mein 10-jähriger Sohn erlebt endlich mal einen anderen deutschen Meister. Ich meine, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Der kennt
ja
nur
total.
Bayern bisher als Meister.
Wahnsinn.
Der konnte gar nicht fassen, dass mal andere am Zug sind. Ja, also Leverkusen, wir besprechen natürlich die Leistung gegen diese Mannschaft, die wirklich auf Knopfdruck Leistung abgerufen hat in der Saison bisher. Bei dir war die Rückfahrt ja dann wie immer geprägt von deiner Aufarbeitung des Spiels. Eins ist klar, Werder war weit weg vom angekündigten Partycrasher und auch unser Taktikanalyst Tobias Escher, der hat die Partie gelesen und fasst sie folgendermaßen zusammen.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen ist am Wochenende zu einem Verein gereist, der seit 42 Spielen ungeschlagen ist und kurz davor stand, deutscher Meister zu werden. Niemand hat von Werder Bremen Wunderdinge erwartet und bisher hat sich auch jeder Gegner taktisch an Bayer Leverkusen die Zähne ausgebissen. Dennoch kann man kritisch anmerken, dass man vielleicht, wenn man ein paar Dinge besser gemacht hätte, nicht unbedingt 0-5 hätte untergehen müssen. Zunächst einmal zum Positiven. Werder hat es geschafft, sich von Leverkusen nicht komplett erdrücken zu lassen. Sie hatten immer wieder eigene Ballbesitzphasen. Sie hatten 44% Ballbesitz, was der zweithöchste Wert im Jahr 2024 gegen Leverkusen ist. Das Problem war einerseits, dass sie diesen Ballbesitz nicht gut nutzen konnten und das andere war, dass sie defensiv einfach nicht gut genug waren an diesem Tag. Bayer Leverkusen ist sehr, sehr schwer zu bespielen. Es ist eine Mannschaft, die immer wieder mit vielen Pässen ins Mittelfeld den Gegner nach hinten drückt. Und wenn man dann nicht immer jedes Mal konsequent rausrückt, jedes Mal konsequent den Rückpass presst, dann befindet man sich sehr schnell am eigenen Strafraum und Leverkusen hat einen ausgehebelt. Und das ist bei Werder immer wieder passiert. Sie haben sich mit jedem Pass weiter nach hinten drängen lassen. Sie haben sich immer wieder fallen lassen, anstatt rauszurücken. Und so sind dann ja auch das 2 und das 3-0 gefallen, dass man wirklich im eigenen Strafraum stand und dann nicht mal mehr den Fernschuss gepresst hat. So ging am Ende Werder mit 5-0 unter. Jetzt heißt es Mund abputzen und hoffen, dass die nächsten Spiele besser werden. Denn so ehrlich muss man auch sein, niemand hat ja mit einem Bremer Erfolg gerechnet. Und sie sind ja auch nicht die erste Mannschaft, die von Leverkusen so vorgeführt wurde.
Ja, Tobi, lieben Dank. Daniel, der Herr Escher spricht zwar von Untergang, aber auch davon, dass ohnehin niemand mit dem Sieg gerechnet hat. Daran knüpft auch Johannes an, der schreibt, ich habe von vielen Fans viel Kritik an der Mannschaft mitbekommen. Bis zur 70. Minute fand ich das aber gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass der Kader gefühlt aus den Einwechselspielern der U23 bestand und dass wir gegen die aktuell beste Mannschaft Europas gespielt haben. Ausgedünnter Kader, ja, schwerer Gegner. Naja, trotzdem muss ich ja jetzt mal sagen, muss man sich nicht mit 0-5 aus dem Stadion schießen lassen. Das ist einfach zu hoch. 44% Ballbesitz hört sich auch erstmal gut an. Wenn du dann allerdings siehst, was sie mit der Pille machen, dann ist diese Zahl irgendwie nicht viel wert. Oder wie siehst du das?
Ja, das hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, denn ich finde, die Wahrheit dieses Nachmittags von Leverkusen aus Werder-Sicht liegt genau in der Mitte. Also ich bin da absolut beim Absender der Nachricht von eben. Werder hat es in meinen Augen auch überraschend weite Strecken gut gemacht, gemessen daran, dass einige ja befürchtet hatten, da steht es irgendwie nach 20 Minuten schon 0-4. Dafür fand ich es auch gut geordnet, diszipliniert, gegen den Ball entschlossen, mit dem Ball dann zwar mit 1-2 Nadelstichen, aber mit wenig Ideen, also so richtig vor Probleme stellen konnten sie Leverkusen dann auch nicht, und in der zweiten Halbzeit ist es dann weggebrochen, und da sagst du es auch völlig richtig, 0-5 musst du dieses Spiel nicht verlieren. Leverkusen, klar, die Übermannschaft in Deutschland, europaweit, aktuell vielleicht sogar der neue deutsche Meister. Trotzdem, wenn man sich die vergangenen Ergebnisse dieser Mannschaft anguckt, da waren dann doch auch in der Bundesliga einige knappe Resultate dabei. Soll heißen, andere Teams haben sich da manierlicher aus der Affäre gezogen. Und ja, Werder hat es am Ende einfach blauäugig und naiv durch Offensivaktionen von einigen Abwehrspielern, die nicht mehr hätten sein müssen, beim Stand von 0-3, ja, in der Höhe einfach ein bisschen hergeschenkt. Also mit einem 0-2 da rauszugehen, dann hätte sich die Kritik, glaube ich, auch in Grenzen gehalten, und es hätten mehr Leute betont, dass die Anfangsphase, zumindest der erste Durchgang dieses Spiels, eben nicht unterirdisch war.
Aber bis zur 70. habe ich jetzt auch keine gute Mannschaft gesehen. Also du hast ja jetzt auch hier die Zäsur in der Halbzeit gemacht.
Ja, ich würde fast sagen, so vielleicht 55., 60., aber irgendwann ist es dann weggebrochen, weil man dann ja auch nicht unterschätzen darf, dass so ein Stadion dann natürlich eine Dynamik entwickelt. Also das war unfassbar. Also am Fernseher war es ja zu sehen, die Leverkusener haben ja im Grunde 3 Anläufe für ihren Platzsturm benötigt. Also die hat es nicht mehr auf den Sitzen gehalten. Irgendwann wurden die Banden am Rand umgeklappt, damit da keiner zerquetscht wird. Die standen also gefühlt an der Seitenlinie schon und haben nur diesem Abpfiff entgegengefiebert. Und dann entsteht da eine Dynamik. Dann kommt natürlich auch so ein Wirtz, der da im Handstreich 3 Tore schießt. Also da ist es auch etwas über Werder dahin gerollt, aber da gehören natürlich auch immer 2 dazu. Die Gegenwehr war dann eben auch nicht so, wie man sich sie wünscht und wie sie sein muss.
Ja, und dann hatten wir eben auch, dass man sich bei fehlenden Abschlüssen selbst so ein bisschen um den Lohn der eigenen Arbeit bringt. Lydia aus der Schweiz hat uns geschrieben, sieht klare, wunde Punkte. Sie schreibt, was war das denn bitte? Die erste Halbzeit ging ja noch in Ordnung. Aber warum muss man sich am Ende so ergeben? Wo ist der Kampfgeist geblieben? Die Mannschaft hat doch schon gezeigt, was sie drauf haben, wenn sie denn wollen. Es ist einfach nur schrecklich, dabei zuzusehen, wie sie sich selber zunichte machen. Nach vorn geht auch seit etlichen Spielen nichts mehr. Auf die Art und Weise werden keine Punkte mehr geholt bis Saison Ende. Ihr Vorschlag ist übrigens, der Trainer muss raus, Cater muss weg und Duxch auf die Bank. Gut, Cater will ich hier nochmal rausnehmen, der bekommt heute eine eigene Hörrubrik im Nachspielteil. Ja, ja. Aber das selbst zunichte machen würde ich gerne mal aufgreifen und den fehlenden Kampfgeist, denn wir haben ja schon seit einiger Zeit das Thema, dass der Geist gerade woanders spukt, aber nicht am Osterdeich.
Ja, fehlender Kampfgeist weiß ich gar nicht, weil ich habe in Sachen Einsatz und Aufopferungswillen da durchaus einige Bremer gesehen, die da eben nicht zurückgezogen haben. Also da würde ich gar nicht ansetzen. Ich würde es eher unter dem Schlagwort Naivität verbuchen, weil man einfach spätestens nach dem 0-3 erkennen sollte, okay, hoch gewinnen wir das hier nicht mehr. Vielleicht begrenzen wir das Ding hier etwas, und das wäre möglich gewesen, wenn du es Leverkusen dann schwieriger machst, hin und wieder mal auf die Füße steigst. Die wissen, sie werden Meister, die hätten nicht zwingend noch 2 Tore schießen müssen und sind von Werder aber einfach dazu eingeladen worden, weil eben gerade aus der Hintermannschaft einige Spieler meinten, oh Mensch, die Offensivaktion, die gehe ich aber mit los, und zu einem völlig unnötigen Zeitpunkt noch ins Risiko gegangen sind, was hinten dann Räume aufgemacht hat, die von Leverkusen genutzt wurden, und am Ende wurde das Ganze bitter bestraft. Am Ende macht es den Bock nicht fett, ob du 0-3 oder 0-5 verlierst, keine Punkte gibt es in beiden Fällen, aber ja, ich verstehe, dass das den Eindruck der Bremer Leistung total trübt, dass du am Ende einfach auseinanderfällst, denn anders konnte man dann diese Schlussphase ja, aus Werder-Sicht nicht beschreiben.
Torgefahr habe ich nicht gesehen, auch keine Ecken. Hier kam noch der Punkt auf Duxch auf die Bank, wird seit einigen Wochen gefordert. Von ihm ging gestern wirklich keine Gefahr aus. Im 9. Spiel in Folge kein Tor. Von dir eine Note 5 bekommen. Vielleicht noch ein Sätzchen zu Marvin?
Ja, erstmal vorab, das muss man, bevor wir gleich mit aller berechtigten Kritik kommen, das muss man mal loben. Das war der einzige Werder-Profi, der sich gestern in der Mixzone uns wartenden Journalisten gestellt hat. Leo Bittencourt hat vorher, ich glaube, ein TV-Interview gegeben, hatte dann aber offenbar alle Worte verbraucht und wollte mit uns nicht mehr reden. Und daraufhin ist Marvin Duxch mehr oder weniger eingesprungen, wurde aus der Kabine geholt, war dafür eigentlich gar nicht eingeplant von Werders Seite aus, hat sich aber gestellt, das ist ihm auf jeden Fall anzurechnen, was seinen Auftritt auf dem Platz angeht. Ja, die Note 5 sagt im Grunde schon alles. Das war einmal mehr wenig, keine Torgefahr, absolut keine Torgefahr von ihm. Er hat in der Anfangsphase, das hat mir gut gefallen, oft das Pressing ausgelöst, weil er die Leverkusener Verteidiger sehr früh angelaufen hat. Das war in jedem Fall taktisches Stilmittel, das sich Werder und Trainer Werner überlegt hatten, was am Anfang noch ganz gut geklappt hat. Aber insgesamt soll Marvin Duxch natürlich dafür stehen, vorne Gefahr zu kreieren und möglichst auch Tore und Vorlagen zu sammeln. Und da ist weiterhin Durchstrecke, deshalb die Note 5, deshalb keine gute Leistung. Und um das Thema Duxch auf die Bank nochmal kurz aufzugreifen. Ich frage mich, also ich verstehe den Punkt, weil da hätten andere eine Chance verdient. Wenn du dir die Personalsituation anguckst, musst du dich aber auch fragen, wer denn? Also David Kovnatski reißt nach Einwechslung auch überhaupt keine Bäume aus. Nick Woltemade spielt schon. Justin Ginmar ist verletzt. Raphael Boré nicht mehr da. Da hast du nicht mehr viele Optionen. Und da ist er vermutlich noch der mit seiner Erfahrung, die er ja zweifellos hat, noch am ehesten der ist, der vielleicht für Torgefahr stehen könnte, wobei er die ja ganz klar auch seit langer Zeit schon schuldig bleibt.
Als kleinstes Übel auf dem Platz zu sein, ist natürlich nicht besonders schmeichelhaft. Du hast eben gesagt, Leo hat sich leer geredet, Uwe aus Sieke ganz und gar nicht. Der hat sich nämlich ziemlich heiß geredet bei uns hier im WhatsApp-Chat. Er kann unsere Berichterstattung nicht ganz nachvollziehen, wundert sich über die Überschrift Werder spielt lange ordentlich mit.
Hallo, hier ist Uwe aus Sieke. Ja, ich habe in der Deichstube den Artikel oder die Überschrift gelesen, wonach ihr das Spiel zu meiner großen Überraschung tituliert habt, dass Werder lange mitgehalten hat. Habt ihr vielleicht ein anderes Spiel gesehen als ich oder ich ein anderes Spiel als ihr? Es passt zumindest auch nicht, oder diese Überschrift passt zumindest auch nicht zu eurer Benotung, denn die meisten Spieler haben eine 5 gekriegt. Und wenn man so schlecht benotet, kann man eigentlich nicht über weite Strecken mithalten. Ich frage mich manchmal wirklich, ob ihr so Konzessionskommentare schreibt oder was das eigentlich soll. Werder steht kurz vorm Abstieg und ihr macht das immer, das Ganze noch komplett per schönen Rednerei verwässert das alles noch. Ich bin fest der Meinung, dass das viel zu früh angefangen hat und Werder viel zu unkritisch war, Werder eine komplette Fehlbesetzung auf dem Platz hat und ich frage mich nach wie vor, was hat dieser Duxch mit dem Trainer gemacht, damit dass der immer noch auf dem Platz steht? Er findet einfach nicht statt und wird immer wieder aufgestellt. Diese Mannschaft muss komplett frustriert sein, wenn sie sieht, dass er so ein Spieler ist wie Duxch, der als schwarzes Loch fungiert, nicht da ist, nichts macht, sich durch abwertende Körperhaltung in Szene wirft, aber ansonsten kein Ball hinterherläuft und dann irgendwie eine Benotung bekommt, manchmal, wo ich denke, das kann nicht sein. Ich sehe was Falsches, aber ich sehe nichts Falsches. Ich frage mich, wie kann das angehen? Es ärgert mich maßlos. Über Werder bin ich erschrocken, aber schon länger. Und über euch bin ich maßlos enttäuscht.
Huiuiuiui. Ja, das impliziert ja, dass die Deichstube nicht kritisch genug sei. Vielleicht kannst du kurz die Diskrepanz zwischen Überschrift und Benotung auflösen und auch generell was zur Philosophie unserer Deichstube sagen, lieber Daniel.
Oh Gott, kleiner ging's nicht. kann ich machen, klar. Diskrepanz, Überschrift, Benotung. Ich sehe da ehrlicherweise keine Riesendiskrepanz. Also würde den Punkt mit Uwe nicht mitgehen, denn das eine schließt in meinen Augen das andere nicht kategorisch aus. Wir haben das gerade besprochen und ja auch in anderen Sprachnachrichten gehört, dass dieses ordentlich Mitspielen der Mannschaft über eine gewisse Phase des Spiels absolut zu attestieren ist. Wenn du dann aber, und auch das haben wir gerade besprochen, nach hinten raus derart wegknickst, zieht das natürlich auch die Noten der einzelnen Spieler runter. Und so entsteht dann am Ende ein Gesamtbild, das rein von der Benotung her nicht besonders gut aussieht, weil es insgesamt dann zu wenig war. Damit kannst du aber ja nicht die erste halbe Stunde ausradieren und sagen, ja, das war dann auch Mist im Rückblick. Ich verstehe aber auch, Uwe, dass das, wenn man sich das beides nacheinander irgendwie bei uns in der Deichstube durchliest, schon etwas ist, wo man sich denkt, irgendwie stoße ich mich daran. Also das ist schon in Ordnung. Was Philosophie der Deichstube angeht, in aller Kürze, natürlich haben wir kritische Distanz zum SV Werder und natürlich berichten wir Dinge, die dem Verein auch wehtun. Ich will das Thema gar nicht groß aufreißen, aber erinnert sei dann nur an einen gewissen Artikel über Präsident Hubertus Heß-Grunewald, der Werder sogar zur Stellungnahme gegen uns, wenn man so will, veranlasst hat. Also ich glaube, das macht deutlich genug, dass wir nicht Werder sind. Wir stehen Werder nahe, natürlich, weil das der einzige Gegenstand unserer Berichterstattung ist und man die Menschen dort im Laufe der Jahre auch persönlich kennenlernt. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz ist das journalistische, kritische Distanz, die unsere Arbeit prägt, und dafür stehen wir als Deichstube und treten dafür ein, gar keine Frage.
Naja, der Frust ist in der Community halt gerade groß und viele wünschen sich ja dann immer mehr kritische Stimmen oder eine kritischere Draufsicht. Allerdings muss man eben auch sagen, ihr seid ja wirklich im engen Austausch auch mit Werder, mit den Verantwortlichen, mit den Spielern und seht hinter den Kulissen vielleicht manchmal mehr, als man auch sagen kann, und dementsprechend habt ihr vielleicht auch nochmal andere Einblicke.
Ja, zum einen das, wobei wir natürlich bemüht sind, das meiste von dem, was eben transportiert werden kann, auch nach außen zu transportieren. Wir sagen jetzt ja nicht, haha, wir wissen das, aber euch sagen wir es nicht. Das wäre irgendwie falsch. Aber es geht schon darum, immer ein Gesamtbild zu zeichnen. Ich kann mich daran erinnern, in Phasen, in denen es gut lief bei Werder, da haben wir teilweise Kommentare bekommen, Mensch, feiert das doch mal ab, wieso kriegen die Spieler denn so schlechte Noten, ihr müsst da auch mal euphorischer werden. Also man schaut schon immer, dass man das möglichst ausgewogen in ein Bild gegossen kriegt, was eben bedeuten soll, dass nur draufhauen, manchmal ist es vielleicht angemessen, aber in der Regel nicht der einzige Teil der Wahrheit sein kann, sondern dass es auch darum geht zu schauen, okay, wo waren denn vielleicht Ansätze? War wirklich alles schlecht? Gibt es Punkte, die vielleicht Hoffnung machen bei sportlich schlechten Phasen? Und im Erfolg eben zu schauen, na, wo krittelt es denn trotzdem noch? Und daraus entsteht dann ein Bild, das vielleicht nicht jedem Fan passt, weil man als Fan eine andere, im Zweifel auch oder sehr, sehr sicher sogar deutlich emotionalere Sicht hat, als wir es haben. Und so erkläre ich mir diese Diskrepanz, hoffe natürlich, und auch das ist etwas, was wir natürlich möchten, dass sich möglichst viele Leser in der Art und Form der Berichterstattung wiedergespiegelt kommen, und habe ehrlicherweise aber auch das Gefühl, dass das vielleicht nicht in jedem Einzelfall und bei jedem Fan, aber für das Gros doch einigermaßen hinhaut.
Was ich damit auch viel mehr sagen wollte, ist nicht, dass wir Informationen zurückhalten, aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn du nah an einem Menschen dran bist und auch erspüren kannst, wie es dem geht. Ja, also es ist natürlich immer leicht, aus einer Anonymität heraus einen Duxch runterzumachen oder eben ihn zu hören und seine Stellungnahme wahrzunehmen und vielleicht auch eben die frustrierte Körperhaltung in der Mixed Zone. Das alles wirkt natürlich auch nochmal ein und zeichnet ein anderes Bild. Gut, aber vielen Dank, dass du das erläutert und erörtert hast. Ich hoffe, dass ihr damit jetzt erstmal was anfangen könnt. Lass uns darüber sprechen, dass wir dick im Abstiegskampf sind. Ein Blick auf die Tabelle lässt wirklich erschaudern. Nur noch 5 Punkte auf den Relegationsplatz, da bleibt mir fast die Spucke weg hier. Platz 12 mit 31 Punkten, ja wirklich. Also gestern sagte eine Freundin von mir so, ja du, jetzt so langsam geht mir echt der Popo auf Grundeis. Da habe ich gesagt, ach, chill mal eine Runde. Und dann guckst du auf die Tabelle und siehst, gleich 4 Mannschaften sind Werder auf den Fersen. Und wenn wir uns das Restprogramm von Werder anschauen, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass wir durchgereicht werden. Sascha aus Siegen will wissen. Für uns geht es bis zum letzten Spieltag. Dabei waren wir schon fast sicher in der ersten Liga. Wie viel Puffer hat Ole Werner noch? Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Restprogramm Stuttgart, Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum. Und nach fetter Punkteausbeute sieht das ja jetzt gerade nicht aus. Eigentlich wollte ich diese Rechnerei gar nicht mehr. Müssen wir aber jetzt durch, denn die Komfortzone schmilzt konstant dahin. Jetzt bist du dran.
Ja, so ist es. Ja, so ist es. Kann man nicht anders sagen. Mitte März waren es noch 11 Punkte und die sind dann kontinuierlich über 8 auf 5 eingeschmolzen. Und auch Ole Werner hat da gestern nicht drum herum geredet und hat das Wort Abstiegskampf zwar selber nicht in den Mund genommen auf die Frage, ob Werder denn jetzt da drin steckt, hat aber klar gesagt, wenn man 5 Spieltage vor Saisonende 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, dann geht es nur darum, die nötigen Zähler noch einzusammeln, um drin zu bleiben. Was frei übersetzt bedeutet, meine Interpretation, jawohl, das ist Abstiegskampf. Alles andere wäre auch Augenwischerei. Und du hast es schon gesagt, das Restprogramm Stuttgart, absolutes Brett. Nach Leverkusen im Zweifel die formstärkste Mannschaft aktuell. Dann in Augsburg, wo Werder traditionell nicht gut aussieht. Da erinnere ich mich an mehrere Spiele, wo man da mit bedröppelten Mienen mit bedröppelten Bremer Mienen hinterher gesprochen hat. Das macht im Moment alles wenig Mut und ich kann mir das auch vorstellen, dass es tatsächlich spannend wird und so Spiele wie drittletzter Spieltag gegen Gladbach und vor allem dann auch letzter Spieltag gegen Bochum. Ja, Leipzig dazwischen klammer ich fast schon aus, so, aber dass diese Endspiele werden, von denen man eigentlich dachte, da kommt Werder drumherum. Im Moment alles wenig Grund zur Entspannung.
Absolut. Axel aus Kiel ist auch einfach nur ratlos. Er hat eine klare Forderung. Moin, nach dem Leverkusen-Spiel fürchte ich einen erneuten Abstieg. Defensiv wehrlos, offensiv weitestgehend harmlos. Natürlich fehlen einige Spieler wegen Sperre oder Verletzung. Wer soll den freien Fall Werders noch stoppen? Erkennt denn niemand die Parallelen zur Abstiegssaison unter Kohfeldt? Soll es wieder auf ein Endspiel gegen Bochum am letzten Spieltag ankommen? Werder Bremen ist ein Wirtschaftsunternehmen, hat die Pflicht zu reagieren. Ich habe Angst vor einem Absturz in die zweite Liga. Ja, die Pflicht zu reagieren. Da ist aber die Frage, welche Möglichkeiten gibt es in diesem Kontext denn überhaupt? Weil im Grunde kannst du ja das eine tun, den Trainer entlassen oder der Trainer setzt andere Impulse, bringt neue Spieler, wobei es stehen einfach keine mehr zur Verfügung.
Ja, da wird's dünn, wenn man sich den Kader anguckt. Da kehren jetzt ja immerhin ein, zwei Leute zurück. Da kommen wir später sicher noch drauf. Aber da ist keine große Auswahl vorhanden, um da jetzt Riesenumbauten vorzunehmen. Und dann bist du natürlich eine Ebene drüber beim Trainer als letztlich sportlich Verantwortlichen, der letzten Endes dafür in der Pflicht steht, diese sportliche Misere aktuell zu erklären. Da steht er in der Kritik, absolut, absolut auch berechtigt. Ich glaube trotzdem nicht, beziehungsweise ich weiß es sogar, dass Werder eine Trainerdebatte führt. Die glauben nach wie vor an Ole Werner. Ich kann mir aber vorstellen, dass nach der Saison, also wenn sie absteigen, sowieso, ganz klar, aber selbst wenn es reicht und sie am Ende drin bleiben, das Thema Cheftrainer intern diskutiert wird, weil einfach... Ja, super Aufstiegssaison, ganz Bremen in den Freudentaumel gestürzt, im ersten Bundesliga-Jahr die Klasse gehalten, da war auch nicht mehr zu erwarten, trotz sehr durchwachsener Rückrunde, aber der nächste Step hin zu, jetzt stabilisieren wir uns in dieser Liga, der ist in dieser Saison einfach nicht gelungen, das muss man Mitte April so festhalten und das war eigentlich das, was erwartet worden war und ja, das wird auf den Prüfstand gehören, also unantastbar ist Ole Werner bei Werder auch für mich nicht mehr.
Patrick aus meiner Heimat, dem Sauerland, dem Wunderschönen, schreibt dazu, wir haben einen Trainer, der seit fast 2 Jahren die Mannschaft kein bisschen weiterentwickelt hat und ist dazu noch ein Trainer, für den kein Spieler durchs Feuer gehen würde, geschweige denn überhaupt in Bremen bliebe. Der Zug ist abgefahren, wir hätten vor der letzten Länderspielpause handeln müssen. Jetzt wird das zeitlich eng, wenn das irgendwie diese Saison noch gut gehen sollte, muss Werder spätestens im Sommer handeln, frischen Wind auf die Trainerbank bringen. Ja, das finde ich ganz spannend. Dieses Thema, für ihn geht kein Spieler durchs Feuer. Er ist ja jetzt auch nicht gerade der, der emotional mitreißt, wenn ich ihn so an der Seitenlinie erlebe. Er ist sehr nüchtern, sehr verhalten. Keiner, der jetzt die große Strahlkraft hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Spieler sich vielleicht nicht ganz mit dieser Art und Weise identifizieren. Kann man das so sagen?
Ja, ich finde auch, dass das ein sehr interessanter, weil in meinen Augen auch ganz zentraler Punkt ist. Wenn wir den Bogen etwas größer schlagen, gerade diese norddeutsche, nüchtern, immer analytische Art, die hatte in der Aufstiegssaison noch Kultpotenzial. Dafür haben Ole Werner alle abgefeiert und das ist er nach wie vor. Der hat sich von seiner Art, von seinem Auftreten her null geändert, was erstmal natürlich authentisch und dementsprechend positiv ist. Ihn als Trainer aber... Ja, insofern vor ein Problem stellt, weil du einfach sportliche Krisen nicht moderiert bekommst mit dieser Art. Also ich kann ja nur von unserem Umgang mit Ole berichten. Das ist immer freundlich, das ist immer professionell, immer auf einer sachlichen, sehr analytischen Ebene. Und dabei bleibt das so, was ja im Umgang mit Journalisten auch absolut in Ordnung ist. Soll uns da ja nicht ankumpeln oder so. Aber ich glaube, und das habe ich im Rückblick auch von mehreren teilweise Ex-Spielern, teilweise aktuellen Spielern gehört, dass er intern genauso auftritt. Und dementsprechend die Jungs, wenn man das so sagen möchte, nicht anzünden kann. Und wenn es sportlich nicht läuft, das ist, glaube ich, keiner, der die Motivationsrede in der Kabine hält, wo Spieler hinterher aufstehen und sagen, so, und für diesen Typen mache ich heute alles. Dafür steht er nicht. Das kann er nicht. Das konnte der aber auch, glaube ich, noch nie. Das ist einfach nicht seine Art. Das entspricht nicht seinem Naturell und ist in der jetzigen Phase sicherlich schwierig. Ja, und wenn man dann eben auch mitbekommt, das wird nicht nur am Trainer gelegen haben, aber dass sich auch so Spieler wie Nick Woltemade und Erin Dingci dann doch irgendwie alle anders entwickeln oder die Zukunft anders vorstellen, auch das wird diesen eben genannten Punkt berühren und kann für Werder wirklich zum Problem, zur Schwierigkeit werden.
Hätte Werder und insbesondere auch Ole Werner eigentlich eine andere Vision und eine andere Zielsetzung haben müssen? Also einfach ein bisschen größer denken, weil es ist ja so ein bisschen so, wenn du jetzt sagst, das Ziel ist der Klassenerhalt, das ist so wie ein Unternehmenslenker, der den Leuten sagt, also am Ende des Jahres sollte eine schwarze Null stehen, dann sind wir gut unterwegs. Da würdest du ja denken, was ist denn mit meinem Chef los? Also das kann ja nicht das Ziel sein. Hätte da vielleicht auch mit mehr Nachdruck ein anderes Ziel ausgegeben werden müssen? Und mit Nachdruck meine ich dann eben auch dieses Emotionale, weil wenn du ein emotionaler Spieler bist und du hast so einen nüchternen Trainer, dann fühlst du dich doch irgendwie komplett außen vor und in der Ansprache nicht gesehen.
Also ich glaube, dass sie intern ein ganz anderes Ziel sich gesteckt haben, als das, was sie nach außen kommunizieren. Das ist der übliche taktische Schachzug einer Mannschaft aus der Kategorie, aus der Qualitätsgrößenordnung Werder Bremen. Natürlich stellst du dich vor der Saison nicht hin und sagst, ja, wir wollen mal gucken, was nach oben geht. Vielleicht nimmst du sogar böse Wort Europa in den Mund, machst du nicht, weil du dir damit eine Fallhöhe schaffst und im Grunde nach dem vierten Spieltag schon Fragen danach beantworten musst. Also sagen die nach außen hin, Klassenerhalt steht über allem. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das intern immer das Ziel war. Spätestens nach dem Höhenflug zu Jahresbeginn, als tatsächlich ja mal so 2-3 Wochen das Wort Europa so rund ums Weserstadion waberte, wird das intern auch ein Thema gewesen sein, weil die da ja auch alle Bock drauf haben. Die wollen alle international spielen und Erfolg haben und nicht nur unten drin stecken. Also ich glaube, dass da intern und extern ein sehr, sehr großer Unterschied in der kommunizierten Zielsetzung besteht. Von daher glaube ich nicht, dass das am Ende, dass Ambitionslosigkeit tatsächlich ein Problem ist. Wenn sie die nach außen verkörpern sollten, dann ist das eher so ein taktisches Stilmittel, um Ruhe zu haben. Am Ende muss man aber auch ehrlicherweise sagen, in dieser Saison, die stehen da, wo sie hingehören. Also das ist ja auch nicht irgendwie unglücklich gelaufen oder so. Und so gesehen war das verkündete Saisonziel Klassenerhalt ein sehr, sehr realistisches, weil wenn sie das erreichen, können sie froh sein. Und alles andere verbietet sich gerade, darüber nachzudenken.
Gut, dann sprechen wir über das nächste unschöne Thema. Naby Keita, wenn es ums Busfahren geht, Totalverweigerer, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Er lehnt die Fahrt nach Leverkusen ab, lässt die Mannschaft damit im Stich. Da drängt sich die Frage auf, was erlaube Keita. Bei euch gehen die Meinungen auseinander. Marco findet, Naby Keita wird wochenlang erzählt, dass er nicht spielt, weil er Trainingseinheiten verpasst hat. Dann trainiert er die Woche durch. Seine Konkurrenten Schmid und Bittencourt trainieren die Woche teilweise nur individuell. Und dann bekommt Naby zu hören, dass er nicht spielt. Da wäre ich auch nicht in den Bus eingestiegen. Es scheint, dass viele Spieler ein Problem mit Ole haben. Ein weiterer Kommentar. Nachdem ich die Vorgänge um Naby Keita herum gehört habe, war mein erster Gedanke, ist das nur der Naby oder stimmt was mit der Mannschaft nicht? Und Robin aus dem Harz fordert, Naby Keita sollte rausgeworfen werden für diese Aktion. Da darf es keine Gnade geben. Sowas zerrüttet das Mannschaftsgefüge und Teamgefühl und trägt null zu irgendeiner positiven Stimmung bei. Also, machen wir mal einen Punkt nach dem anderen. Punkt 1.
Oh, sehr gut.
Ja, nee, wir clustern das. Keine Angst. Zunächst mal, seine Verweigerung, ist die zu rechtfertigen, ja oder nein?
Eindeutiges Nein geht gar nicht. Also das ist ein absolutes No-Go. Der ist angestellt bei diesem Verein, der ist Profi des SV Werder Bremen, sollte im Kader stehen für dieses Leverkusen-Spiel und dann eigenmächtig zu entscheiden, nö, mache ich nicht. Ja, geht nicht, ist unsportlich, wird garantiert vom Verein auch sanktioniert werden. Sie haben ja für den heutigen Montag eine Reaktion, eine Stellungnahme angekündigt. Wenn ihr das hört, ist die vermeintlich schon draußen. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch nicht, aber ich würde mal vorweggreifen, ich gehe stark davon aus, dass sie ihn suspendieren, zumindest auf Zeit, weil wenn du das nicht machst, verlierst du als Trainer, im Grunde als Verein, ja auch den anderen Profis gegenüber komplett das Gesicht, dass der unzufrieden ist, dass der sich eine andere Rolle wünscht, verstehe ich, aber der weiß doch auch um Werders Personalsituation, der weiß um Werders Tabellenlage und der Trainer sagt auf der Pressekonferenz zwei Tage vorher sogar noch, wir brauchen jeden Mann und dazu gehört auch Nabi. Mhm. Und dann zu sagen, ey, wenn ich nicht Startelf spiele, dann fahre ich nach Hause, ja, ist eine, ja, ich will nicht sagen Unverschämtheit, aber auf jeden Fall ein Eklat, der für ihn Folgen haben wird.
Genau, zumal, das müssen wir jetzt hier nochmal klarstellen, es ist ja nicht so, dass Ole Werner gesagt hat, dass er gar nicht spielt. Es ging wirklich um die Startelf. Also das war das, was war der Punkt, genau. So, jetzt wurde in dem Kontext auch die Spekulation aufgemacht, viele Spieler hätten ein Problem mit Ole Werner. Da sind wir nochmal beim Trainerthema.
Ja, das weiß ich ehrlicherweise nicht genau, aber ich glaube, es knüpft ein bisschen an das an, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Art und Weise, wie der Trainer auch mit seinen Spielern kommuniziert. Denn natürlich kann der Trainer nichts dafür, wenn sich ein Cater in den Kopf setzt, nö, mache ich nicht, ich steige nicht mit in den Bus. Das ist in erster Linie mal die Entscheidung des Spielers, die es zu kritisieren gibt. Andererseits, ja, das wird auch irgendwie eine Vorgeschichte gehabt haben. Da spielt viel Frust mit, über die eigene sportliche Rolle mit rein. Möglicherweise aber auch das Verhältnis zum Trainer. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Nabi Keita seine körperliche Verfassung ganz anders bewertet. Wobei ich da sagen muss, wenn man den im Training sieht und jeder, der sich seine bisherigen Einsätze in den Spielen angeschaut hat, ich finde es jetzt keinen Skandal, dass Ole Werner den für Leverkusen nicht für die Startelf vorgesehen hat. Nur es häufen sich so ein bisschen die Fälle. Ich würde da gerne noch Nick Woltemade mit reinnehmen, der seinen Abschied aus Bremen eigenmächtig, unabgesprochen via Instagram rausbläst vor ein paar Wochen. Vermeintlich, sehr sicher, geht es ja in Richtung VfB Stuttgart. Der wiederum will diesen Wechsel, wie zu hören ist, aber erst nach Ende der Saison bekannt geben. Das veranlasst also so einen Spieler selber schon zu sagen, ja, tschüss Werder, ich gehe dann. Also auch das kommunikativ schwierig. Wenn du wirklich Seite an Seite mit diesem Trainer stehst, verzichtest du auf so einen Schritt vielleicht auch eher. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, Ole Werner, ein sehr aufgeräumter, sehr verbindlich, sachlicher Typ, aber eben keiner, wo du sagst, ey, nee, das kann ich dem nicht antun oder ey, komm, für den muss ich mich zerreißen. Ich glaube, das ist in der Mannschaft, das ist so in der Mannschaft nicht rübergekommen, das tut kein Spieler für ihn.
Ja, und oft sind es ja so die Details, die zwischen den Zeilen passieren. Weißt du, mal so ein jovialer Schulterklopfer. Vielleicht ist es auch genau das, dass so ein Nabi Keita sich nicht gesehen fühlt. Jetzt sagen viele, ja, der ist eh eine Diva, der braucht doppelte Aufmerksamkeit. Aber auch Ehren Dingschis Vater hat ja gesagt, man habe sich aus Werder-Sicht nicht gut genug um Ehren gekümmert. Man hätte da deutlich positive Signale aussenden können und so weiter. Also es zieht sich so ein Stück weit durch wie ein roter Faden, hast du gerade schon gesagt. Und jetzt würde ich dann gerne auf Punkt 3 kommen. Ist das nur der Nabi oder stimmt was mit der Mannschaft nicht? Weil das eine ist die Kommunikation mit dem Trainer. Das andere ist ja aber beispielsweise ein Mannschaftskamerad, der dir dann sagt, Nabi, ich spüre irgendwie, was du vorhast. Tu es auf keinen Fall. Glaubst du, dass solche Gespräche stattfinden oder ist Nabi Keita da auch eher der Außenseiter, der nicht so ganz irgendwie den Draht zu seinen anderen Teamkollegen hat? Weil sonst würdest du die doch nicht so gnadenlos im Stich lassen.
Ja, ich glaube, die sind von der Aktion komplett überrumpelt worden. Der wird sich vorher kaum mit Leo Bittencourt hingesetzt haben und gesagt haben, Leo, Mensch, du, ich überlege nicht mitzufahren. Was hältst denn du davon? Also das war eigenmächtig. Marvin Ducksch hat das auch gesagt. Er hätte das gar nicht richtig mitbekommen, nur gesehen, hä, seine Sachen liegen da ja noch. Und dann war Nabi aber weg. Also von daher, da glaube ich, gab es vorher keine Signale für den speziellen Fall, die man irgendwie hätte wahrnehmen können. Grundsätzlich ist es aber so, und das habe ich inzwischen von mehreren Seiten gehört, dass Nabi Keita in der Mannschaft und in der Kabine auch kein besonders hohes Ansehen mehr genießt, keinen besonders tollen Stand mehr hat. Er ist oftmals der Letzte, der kommt und der Erste, der wieder geht. Auf dem Trainingsplatz wirkt er jetzt nicht lustlos und lässt den Kopf hängen. So, also das möchte ich ihm gar nicht unterstellen oder irgendwie attestieren. Aber es ist schon irgendwo zu vernehmen, dass er im Team isoliert ist, was ehrlicherweise aber auch keine so große Besonderheit darstellt, denn natürlich sind die alle enttäuscht. Da kommt im Sommer der vermeintliche Top-Transfer, der Riesenname, den wir ja genauso abgefeiert haben mit der tollen Fantasie, das könnte was werden. Ja, und das verschleppt sich von Woche zu Woche zu Woche und dann kommt der mal zu spät und dann hat der mal keinen Bock auf Sponsorentermine und ja, das nervt dich als Mitspieler, letzten Endes als Kollege natürlich, weil du irgendwie erwartest, ey, du solltest doch helfen und ja, ich glaube, dass Naby Keita, auch wenn sich sein Instagram-Post gestern anders las, aber für sich mit dem Kapitel Werder Bremen auch längst abgeschlossen hat.
Also ihr Lieben, wenn ihr das hier hört, ist er vielleicht schon suspendiert, der Stab wurde über ihm gebrochen, das Ende einer Geschichte, die so schön hätte sein können, du hast es gerade gesagt.
Wobei wir da gucken müssen, der hat ja noch Vertrag, also sie können ihn suspendieren, aber für eine Kündigung reicht so ein Spielstreik nicht aus, kannst ihn abmahnen.
Nee, genau, rechtlich reicht es nicht, ja.
Aber ich glaube, es wird die Suspendierung alternativlos sein und dann muss man sich einfach hinsetzen mit den Cater-Beratern und gucken, Leute, wie kommen da beide Seiten im Sommer aus diesem Missverständnis irgendwie gesichtswahrend raus?
Ja.
Wie kriegen wir diesen Vertrag aufgelöst?
Ja, also, dass der nochmal auf dem Platz steht, wird, ist doch obsolet, oder?
Nein, kannst vergessen.
Ja,
also das
okay.
Sehe ich überhaupt nicht mehr.
Okay, gut. Damit wären wir auch schon bei der dünnen Personaldecke. Ja, wir werden immer weniger. Interessant, ja, was so für Geschichten reinspielen können. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Kommenden Sonntag haben wir Stuttgart vor der Brust zu Hause. Du hast es gesagt, der nächste Gegner, der uns große Probleme bereiten wird. Zumal der Kader, ich zitiere euch, extrem auf Kante genäht ist. Die inzwischen traditionelle Frage vor jedem Werder-Spiel, wer steht Ole Werner überhaupt zur Verfügung? Ein Lichtblick ist ja, Marco Friedl und Toni Jung kommen zurück. Und angeblich ja auch Justin Ginma, das war dann aber mal eine Blitz-OP.
Ja, genau, der scheint sich sehr gut davon zu erholen. Er hat selber jetzt vor ein paar Tagen angekündigt, dass er hofft, da wieder fit zu sein und optimistisch ist. Wir haben mit Ole Werner da in Leverkusen auch noch drüber gesprochen. Er sagte etwas vorsichtiger, ja, die Hoffnung ist da, es besteht eine Chance, müssen wir abwarten. Genau, das würde natürlich helfen, wenn der zumindest als Option von der Bank dann gegen Stuttgart wieder mit dabei wäre und wir müssen die positiven Dinge ja im Moment, da müssen wir ja nehmen, was wir kriegen. Deswegen sei auch noch erwähnt, es ist keine weitere Sperre hinzugekommen in Leverkusen. Keiner vom Platz geflogen, keiner die fünfte Gelbe gesehen. Also auch da bricht kein weiterer Spieler weg. Ja, ansonsten bleibt das Lazarett aber prall gefüllt. Skelly Alvero mit Schulter möglich, dass da sogar das Saison aus droht. Niklas Stark, da reicht es auch noch nicht und Amos Pieper wird jetzt zu Wochenbeginn ja erst operiert. Also auf den wird Werder auch noch lange verzichten müssen. Es wird etwas besser vor Stuttgart, aber es bleibt sehr, sehr dünn.
Andreas aus Viersen-Dögen wird sich auf jeden Fall freuen. Der hofft nämlich, dass Justin Ginma schnell wieder fit ist. So, dann lass mal schauen auf nächsten Sonntag. Dein Tipp gegen Stuttgart, Daniel.
Oh, schwierig. Ich habe gegen Leverkusen mich weit aus dem Fenster gelehnt bei uns und gesagt, vielleicht holt Werder einen Punkt. Das war wahrscheinlich so eine Art Zweckoptimismus. Ich glaube, gut, Stuttgart Heimspiel, aber realistischerweise sind auch die einfach zu gut. Gerade in der Offensive, auch mit viel Tempo. Ja, sage ich nicht gern, aber ich glaube, das gibt ein 1:3. Also die nächste Bremer Niederlage. Würde mich aber natürlich freuen, wenn der Kollege, ich weiß gar nicht, wer es dann ist, nach Stuttgart, der mit dir über das Spiel quatschen wird, Erfreulicheres besprechen kann.
Oh, da bin ich auch gespannt. Ich habe hier ständig wechselnde Männer, übrigens nur im Podcast. Und wer da am Start sein wird, wir werden sehen. Ja, absolut. Möchte ich nochmal unterstreichen. Die obligatorische Frage, was geht diese Woche noch am Osterdeich? Also erstmal heute Naby Keita, das große Thema. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die wir auf dem Schirm haben sollten?
Bisher noch nichts angekündigt, obligatorisch, klar, Kater heute große Nummer, aber sonst für den Rest des Teams heute Regeneration, am Dienstag dann freier Tag, am Mittwoch startet die Vorbereitung auf Stuttgart, das Spiel ist ja auch am Sonntag tatsächlich wieder, sodass noch ein bisschen Zeit bleibt und ich gehe davon aus, dass, ja, die Pressekonferenz gibt es ohnehin, sehr wahrscheinlich Freitag, dass sich vorher am Mittwoch, vielleicht Donnerstag, noch ein Spieler in die Mixzone setzt und die Lage mit den Journalisten ja weiter analysiert und bespricht. Ansonsten bisher keine weiteren Werder-Termine im Plan, aber das kann sich natürlich ändern.
Das ändert sich ja gerne mal sekündlich. Also ganz egal, was passiert am Osterdeich, wir sind immer für euch da. Übrigens auch in diesem Kanal hier per WhatsApp, schreibt uns gerne, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, an die 0160 98213 3x die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Ja, und dann sage ich erstmal Dankeschön, Daniel.
Ja, gerne.
Wir hören uns bald wieder und danke euch für euer Dabeisein. Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort natürlich, wo es andere Podcasts gibt.
Ciao.